Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Ich bin und ich lebe asexuell. Das sagt die Frau, die heute Vormittag bei uns zu Gast ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Kathi Radloff.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Frau Radloff, wie oft haben Sie gehört, dass Sie nicht ganz normal sind?
Ach, ich habe schon aufgehört zu zählen, ehrlich gesagt. So bei jedem dritten Date würde ich sagen, sagt mir das mal jemand.
Sie haben ja nun Erfahrungen mit dieser Form des Outings über einen relativ langen Zeitraum. Hat sich da in der Wahrnehmung und in den Reaktionen was verändert im Laufe der Jahre?
Ich glaube, die Berliner Mentalität, also ich komme aus Berlin, ist ein bisschen offener geworden gegenüber sexueller Vielfalt insgesamt. Also es gibt alle möglichen Spielarten jetzt mittlerweile in Berlin oder schon sehr lange, aber die haben sich öfter jetzt stärker durchgesetzt. Und dementsprechend davon kann auch Asexualität sehr profitieren, weil es eben auch sexuelle Normen in Frage stellt.
Wobei Asexualität nach meiner Beobachtung zumindest noch immer in der am heftigsten verschlossenen Nische sich befindet. Kann das sein?
Das stimmt, das kommt mir auch ein bisschen so vor, als wenn egal welche sexuelle Minderheit also Mitsprache halt ringt, sie basieren alle auf dem Selbstverständnis, dass man selbst Sex hat. Dass man in irgendeiner Form, auf irgendeine Art und Weise sich sexuell angezogen fühlt von irgendjemandem, irgendwas und so weiter. Und Asexualität stellt selbst das noch in Frage. Und das ist ganz schön schwierig, da den Kopf rumzukriegen.
Wenn Sie das so formulieren, es gibt ja zwei Möglichkeiten, irgendwann asexuell zu leben. Entweder, weil man nie das Bedürfnis gehabt hat danach und es auch nie ausprobiert hat. Oder man hat es ausprobiert und es war schrecklich. Darf ich Sie persönlich fragen, welche dieser Varianten für Sie gilt?
Ich glaube, eine dritte. Also Asexualität bedeutet ja, dass man sich von anderen Menschen nicht sexuell angezogen fühlt. Das heißt, man kann trotzdem Sex haben. Man muss nicht asexuell leben, man kann Sex haben, bloß eben ohne sexuelle Anziehung.
Prostitution beispielsweise?
Es gibt auch andere gute Gründe, Sex zu haben, ohne dass man vielleicht sexuelle Anziehung hat. Kinderzeugung zuliebe, Neugier, dem Partner zuliebe auf jeden Fall. Und es gibt auch viele Asexuelle, die haben dem Partner zuliebe Sex oder gerne mit dem Partner Sex ohne sexuelle Anziehung und machen das dem Partner zuliebe gern. Also die finden zum Beispiel Freude über die Freude des Partners.
Hält man das, wenn man selber keine Freude hat, über einen langen Zeitraum durch, so zu tun, als ob?
Also Sie sagen ja. Zumal, das ist ja auch nicht ein Tun, als ob. Der Partner weiß ja schon, ich bin asexuell, ich fühle mich nicht von dir sexuell angezogen oder von irgendjemandem. Ja. Aber ich habe Wege gefunden, das gut zu leben. Ich habe Wege gefunden, eben dir zuliebe gern Sex zu haben, Freude über deine Freude zu kriegen. Über Ehrgeiz zum Beispiel zu gehen. Über den Stolz, dass ich etwas kann, wovon ich geboren bin, es eigentlich nicht zu können und so weiter. Und da gibt es schon ein paar Möglichkeiten.
Ja. Wie oft haben Sie eigentlich den Satz gehört, Frau Radloff, machen Sie sich keinen Kopf, Sie haben den richtigen nur noch nicht gefunden?
Ich glaube, das kam ab 40 kam ja nicht mehr so oft. Also irgendwann verliert man auch die Glaubwürdigkeit, dass man ein Spätzünder sein muss.
Man muss dazu sagen, Sie sind Anfang 40.
Genau. Ja. So mit 20, 30, mit 20 sagt man immer, der Richtige wird schon noch kommen, bis Spätzünder und so weiter. So mit 30 wird schon langsam brenzlig und man muss sich rechtfertigen und ab 40 ist es dann ganz verloren.
Wie viele Mitbürger wollten Sie schon zum Psychiater schicken?
Zum Psychiater oder, was sogar noch schlimmer ist, vergewohltätigen, wie man das heutzutage nennt. Also über...
Was ist das?
Du hast mich bloß noch nicht probiert. Wir können das richtig schön gestalten für dich. Wir ändern dich einfach.
Ehrlich jetzt?
Ja, wirklich. Oh Gott. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, das muss irgendwie korrigiert werden und ich mache das für dich.
Okay.
Und das ist schlimm.
Wie reagieren Sie auf sowas?
Wenn es beim Date passiert, gehe ich einfach. Also tut mir leid. Also das ist praktisch eine Straftat. Ich sage, ich will etwas nicht und jemand sagt, ich mache das jetzt für dich, dann tut mir das leid. Also.
Kathi Radloff, die Frau, die in ihrem Leben keinen Sex hat, aber trotzdem, sie vermitteln zumindest den Eindruck, ein zufriedenstellendes, vielleicht sogar glückliches Leben führt. Unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Sie sind eine Lehrerin, die aus Berlin kommt, in Berlin lebt, in Berlin arbeitet. Wo genau?
Also ich lebe in Berlin-Lichtenberg, das ist ziemlich weit Osten. Und ich wohne in ich arbeite in Berlin-Neukölln.
Aha, im Westen.
Das ist im Westen, ja.
Neukölln gilt als Problembezirk immer noch, nach wie vor?
Ich glaube ja, obwohl sich da wohl in nächster Zeit was ändern soll. Also da sollen wirklich sehr renommierte Wohnungen hinkommen und so weiter. Ja. Und dann wird vielleicht auch was gegen die Urinpfützen auf dem S-Bahnhof Neukölln gemacht.
So schlimm.
Es ist ein bisschen anstrengend, ja.
Ihre Schule, eine Brennpunktschule?
Nee, überhaupt nicht. Ich arbeite an einer Berufsschule für Informatiker. Und da kommen SchülerInnen von überall aus Deutschland her. Und die kommen nicht wegen Neukölln dahin, sondern wegen der Informatik.
Unser Thema heute Vormittag in SWR 1, Leute, Asexualität. Menschen, die freiwillig auf Sex verzichten. Wann war Ihnen, Frau Radloff, biografisch gesehen klar, dass bei Ihnen etwas anders läuft als bei anderen?
Oh, das war ein ganz langer Prozess. Also die meisten Asexuellen sagen so Pubertät oder so, da fällt es auf. Bei mir war das ein bisschen später, denn ich dachte, ach, bin ich halt Spätzünder. Das dauert halt ein bisschen, die Richtige wird schon noch kommen. Mache ich mir mal keinen Kopf, gehe mal mit meinen Freunden lieber ein paar Fahrradtouren machen oder ein bisschen tanzen, dann gucken wir mal weiter.
Das heißt, Sie haben sich auch nicht verliebt in dieser Zeit der Pubertät?
Nö. Okay. Mit 2021 wurde es ein bisschen schwierig, weil da selbst die letzte meiner FreundInnen halt tatsächlich eine Beziehung hatte. Ja. Und ich musste mir überlegen, Moment, was ist denn mit mir? Warum fällt mir das, die Vorstellung so schwer, eine Beziehung zu haben? Wäre es vielleicht, keine Ahnung, die Nähe oder Distanz oder dass ich von meinen Eltern weg müsste oder keine Ahnung. Also was genau ist es an Beziehungen, was mich stört? Und nach echt einem Jahr überlegen oder so, kam ich drauf, es ist tatsächlich nur, dass ich Sex haben müsste. Mhm. Ich müsste Sex haben, ohne dass ich mich sexuell angezogen fühlte. Und das fand ich eine ganz schwierige Vorstellung.
Aber dem sind ja eigentlich noch ein paar Sachen vorgeschaltet. Man findet jemanden aufregend, anziehend, will in dessen Nähe sein. Mhm. Der Verstand setzt irgendwie phasenweise aus. Hatten Sie solche Geschichten nie?
Das hatte ich mit 21 das erste Mal tatsächlich. Da habe ich mich unglaublich verliebt. Bei einem Mann.
Okay.
Habe ich mich unglaublich verliebt und wusste aber schon so, also das mit dem Sex wird wahrscheinlich nicht so, und habe mit ihm relativ offen und relativ früh halt geredet und gesagt, du kannst dir vorstellen, ohne Sex, ich, du und so weiter. Und er meinte, ja, kein Problem, ich habe zwei gesunde Hände, das kriege ich hin. Und ich dachte, wow, habe ich ein Glück. So. Und dann haben wir eine Beziehung angefangen und die war ziemlich, ziemlich spannend, ziemlich aufregend.
Wie lange hat die gehalten?
1,5 Jahre. Gut, das war die erste Beziehung in meinem Leben.
Woran, wenn ich fragen darf, ist sie dann gescheitert?
Oh, er war so ein Globetrotter, so ein Weltenbummler. So. Und es fiel ihm sehr, sehr schwer, 1,5 Jahre lang in einem Ort zu bleiben. Und ich habe studiert, ich musste an einem Ort bleiben und irgendwann ging es halt nicht mehr.
Selbstzweifel kommen zwangsläufig, wenn man in Anführungsstrichen völlig außerhalb der Norm lebt, vermute ich mal in Ihrem Fall auch. Mit mir stimmt was nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung.
Total. Zumal ich auch, zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Wort für Asexualität. In dem Zeitpunkt hatte man nur die Wahl, ob man frigide ist oder vielleicht irgendwie verkappt lesbisch ist oder missbraucht worden ist im vorherigen Leben. Und das traf alles nicht auf mich zu. Ich wusste nicht, wie soll ich mich denn nennen und so weiter. Und da habe ich einfach gedacht, naja, dann, es muss sowas wie ein Wort asexuell geben.
Ja, wir haben kurz ansatzweise über die Selbstzweifel gesprochen, die man bekommt oder die man hat, wenn man merkt, dass man anders ist als die anderen. Sie haben sich sicher gefragt, bin ich lesbisch? Antwort, nein.
Ja.
Sie haben sich gefragt, gab es in meiner Kindheit bestimmte Dinge, Vorkommnisse?
Genau.
Konnten Sie komplett ausschließen?
Genau.
Was ist Ihnen noch damals so alles durch den Kopf gegangen?
Alles, was mir auch jetzt von anderen Menschen immer wieder gesagt wird. Bist du lesbisch? Sind deine Hormone in Ordnung? Ist irgendwas krank? Also körperlich krank? Hast du den richtigen nur noch nicht gefunden? Sperrst du dich vielleicht und willst bloß Aufmerksamkeit? Ja. Waren deine Eltern zu frigide? Waren deine Eltern vielleicht zu offenzügig? Und alles Mögliche. Das habe ich mir selbst auch gesagt, denn es gab ja kein Wort wie Asexualität damals.
Was die Hormone angeht, haben Sie das mal medizinisch abgleichen lassen?
Oh, das sollte jeder mal abgleichen lassen, aber das hat nichts mit Asexualität zu tun. Also meine Hormone sind alle dort, wo sie hingehören.
Okay. Wie alt waren Sie, als Sie für sich beschlossen haben, das nicht nur als kleines, privates Geheimnis mit sich rumzutragen, sondern es öffentlich zu machen?
Also mit 20, 21 hatte ich so mein inneres Coming Out. Aber so ein Typ wie ich, der muss immer mit anderen reden, um sich zu finden. Und dementsprechend war mein inneres Coming Out auch praktisch mein äußeres. Ich habe mit meiner Schwester geredet, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit praktisch jedem und habe gefragt, gibt es da nicht noch irgendeine Art von sexueller Orientierung, die ich sein könnte? Mhm. Und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, es muss sowas wie Asexualität geben. Und ab da habe ich dann gesagt, okay, ich bin asexuell und das sage ich auch jetzt meinen Partnern, das sage ich auch jetzt sozusagen meinen Freunden.
Okay, was, Sie haben gerade angefangen aufzuzählen, was hat Ihre Schwester Ihnen gesagt damals?
Oh, die war super unterstützend. Ich würde sagen, die war von allen diejenigen, die mir die Augen geöffnet hat, denn sie hat gesagt, okay, es muss ganz viele Leute da draußen geben wie dich. Die reden alle nicht darüber. geh offensiv damit um. Schreib eine Kontaktanzeige und schreib rein, dass du keinen Sex willst und dass du eine Beziehung willst. Mach ein Internetforum auf zum Beispiel.
Das habe ich dann auch. Dann gemacht,
ja, 8 Jahre später habe ich das gemacht. Aber geh ganz offensiv damit um und finde die anderen Leute, die es da draußen gibt.
Was haben die Eltern gesagt?
Die hatten Probleme, weil sie nicht wussten, ob es vielleicht an ihrer Erziehung liegt, ob vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist. Haben sie mich vielleicht zu offen erzogen oder so? Und ich meinte, nein, genau das war ja richtig. Denn wenn jemand zu sich steht, so wie man ist, auch wenn es vielleicht andersartig ist als jeder andere, dann muss irgendwas in der Erziehung richtig gut gelaufen sein.
Wie haben die Freunde reagiert, als sie es ihnen erzählt haben?
Unterschiedlich, aber meistens fanden sie es ziemlich spannend. Eine Freundin hat mal gesagt, seitdem ich dich kenne, gehe ich nicht mehr in ein Date und denke vom Gegenüber automatisch, dass er hetero ist, monogam ist und einen Kinderwunsch hat.
Okay.
Nein, denn es gibt so viele andere Menschen da draußen. Eine andere Freundin ist sehr in Queer Studies und hat dann daraus eine Masterarbeit geschrieben. Und so haben alle ein bisschen anders reagiert.
Ja, wir haben eingangs der Sendung schon festgestellt, es gibt verschiedene Formen von Asexualität. Mhm. Das ist alles nicht gleich und nicht alles über einen Kamm zu scheren. Sie haben mit diesem Internetforum natürlich auch den Kontakt gefunden zu Menschen, die letztlich ähnlich jetzt leben wie Sie. Was haben Ihnen diese Kontakte gebracht?
Unglaublich viel. Weil als Asexuelle hatte ich keine Präzedenzfälle in meiner Vergangenheit. Also es hat ja bisher niemals jemand gesagt, ich bin asexuell und das ist gut so. Und da gab es viele Menschen, die hatten schon eine ähnliche Geschichte wie ich, aber auch andere Arten von Geschichten, Partnerschaften, die sie gebildet haben, die mich sehr bereichert haben. Das fand ich sehr lohnend.
Was Menschen mit ihrer, wie soll man es formulieren, Veranlagung angeht, gibt es da verlässliche Zahlen, Frau Radloff?
Das ist ganz schwierig, weil es nie richtig erforscht wurde. Es gab eine Umfrage oder eine große Studie über 18.000 Briten, die sagten, dass 1% der Befragten sich niemals sexuell angezogen gefühlt haben von anderen Menschen.
Weder von Frauen noch von Männern?
Noch von Dingen, noch von irgendjemand anders,
okay.
Genau. Und diese 1% geistert jetzt immer rum. Das heißt immerhin, dass von diesen 80 Millionen Deutschen, die wir so sind, müssten das wohl 800.000 Asexuelle sein. Das ist schon eine ganze Menge.
Wenn es denn stimmt, und bei Geschichten dieser Art muss man ja fast immer auch eine gewisse Dunkelziffer einrechnen, dann sind es vermutlich sogar eher mehr. Gibt es Untersuchungen darüber, wie mit diesem Thema umgegangen wird, in anderen Ländern oder auch in anderen Kulturen?
Tatsächlich ist es auch in amerikanischen Raum oder in englischsprachigen Raum relativ neu. Also seit Anfang der 2000er haben sich das erste Mal Leute als asexuell bekannt. Und seitdem laufen ab und zu mal so Untersuchungen, Studien, aber tatsächlich nicht im strategischen, systematischen Rahmen.
Weiß man, wie die Akzeptanz in den verschiedenen Ländern oder in den verschiedenen Kulturkreisen aussieht?
Also im amerikanischen Raum ist es auf jeden Fall sehr groß angelegt. Da ist auch die schwul-lesbische Szene sehr halt groß. Deutschland war dann an zweiter Stelle, wo es eben noch relativ bekannt ist. Aber sobald wir in den arabischen Raum kommen zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel schon allein Afghanistan oder Irak, wo es tatsächlich sogar in der Ehe für die Frau verboten ist, keinen Sex zu haben. Also wenn der Mann Sex möchte, bekommt er Sex. Ist es mit Asexualität ganz weit her.
Ja. Ich erinnere mich, es gab vor Jahren mal ein Interview mit Peter Altmaier. Damals war der, glaube ich, sogar noch Kanzleramtsminister, heute ist er Wirtschaftsminister, der auf die Frage, wie das denn so sei, warum er immer allein ist und nie Beziehungen eine Rolle gespielt haben, gesagt hat, er sei asexuell. Und er hat damals, was ich eigentlich ungehörig fand, sehr viel Häme
bekommen. Ja.
Haben Sie das damals auch verfolgt?
Ja, das fand ich auch ganz schlimm. Also es scheint mir so, als wenn man als Asexueller, wenn man schon asexuell ist, dann in allen anderen Gebieten auf jeden Fall Model sein muss und auf jeden Fall nicht behindert sein darf, also körperlich behindert sein darf und auf jeden Fall nicht trans sein darf. Und man muss auf jeden Fall zwischen 20 und 40 sein. Ja. Darüber ist man schon wieder natürlich asexuell und darunter ist man natürlich asexuell und weiß noch nicht, was ist. Und das finde ich einfach super anstrengend.
Der Altmaier kam noch dazu, also doppelt ungehörig damit, dass man gesagt hat, so wie der aussieht, kriegt er sowieso niemand.
Und das geht gar nicht. Asexuelle gibt es in allen möglichen Farben und Formen und allen möglichen Ausrichtungen. Also da bin ich ihm 1000-mal dankbar, dass er das gesagt hat.
Wenn wir gerade bei den Prominenten sind, gibt es noch andere Beispiele?
Auch das ist schwer zu sagen, aber so unter Asexuellen handeln wir immer noch Morrissey von The Smiths als asexuell. Er hat tatsächlich öfter gesagt, dass er nicht auf Sex steht.
Okay.
Und man sagt auch immer wie unter Sherlock Holmes zum Beispiel, der muss irgendwie für jede sexuelle Orientierung ab und zu mal herhalten, aber es gibt ganz wenige, von denen wir es genau wissen.
Ja, Können wir am Ende dieser Stunde festhalten, eigentlich ist es insofern kein Problem, weil wenn man so leben will in einem freien Land, kann man so leben,
genau.
Vor allem wenn man damit niemandem schadet.
Auf jeden Fall.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Kathi Radloff, Lehrerin aus Berlin, die von sich sagt, ich bin asexuell und ich lebe asexuell. Wobei das, um es zu präzisieren, Frau Radloff, nicht bedeutet, dass Sie beziehungslos leben.
Genau.
Darf ich Sie fragen, wie viele Beziehungen Sie in Ihrem Leben hatten?
Also das ist ein bisschen schwierig, weil was genau ist Beziehung? Ich würde sagen so zwischen 7 und 8.
Beziehungen?
Genau.
Das ist ja eine ganze Menge.
Ach echt? Die letzte ging sogar relativ lange, also 8 Jahre.
8 Jahre?
Mhm.
Da muss ja Substanz da gewesen sein.
Ja, ich glaube, wir waren extrem verliebt.
Darf ich Sie trotz des Verliebtseins fragen, wie Ihr Partner die 8 Jahre damit umgegangen ist, dass Sie Sex nicht wollten?
Naja, wir haben einfach Wege gefunden, die funktionieren. Also zum Ersten wusste er von Anfang an, dass ich asexuell bin. Ich habe erstens das schon mal in meinen ganzen Online-Plattformen gleich als erstes zu stehen und zweitens wusste er es tatsächlich schon vorher von Freunden, dass ich eben asexuell bin. Und deshalb haben wir auch ganz früh darüber schon geredet. Und dann haben wir einfach mal ausprobiert, was geht.
Mhm.
Allgemein kann man sagen, zum Beispiel, wenn jemand einen spannenden Fetisch hat oder sowas in der Richtung, dann kann der Asexuelle das oft mit dem zusammenleben. Oder die Masturbation zusammen zu gestalten zum Beispiel, das kann auch ganz gut funktionieren. Und so haben wir eben auch Wege gefunden, so dass wir dass ich nicht mehr geben musste, als ich wollte und er trotzdem nichts vermisst hat.
War einer dieser 8 Partner oder mehrere dieser 8 Partner, waren die so gestrickt, dass sie gedacht haben, ich lasse mich jetzt mit der mal auf eine Beziehung ein? Und dann wird sich das schon von selber ergeben?
Da hatte ich großes Glück, wirklich. Das war keiner von denen. Also alle fanden entweder sehr unterstützenswert, dass ich asexuell bin und das auch lebe und das auch klar vorneweg sage. Und alle haben allerdings das irgendwie so als Grundstein genommen, um mal zu sehen, was können wir denn zusammen gestalten.
Okay.
Genau.
Dieses Zusammengestalten kann aber nur funktionieren, wenn andere Dinge nicht funktionieren oder ausgeschlossen sind. Beispielsweise die Vorstellung, Sexualität ist verbunden mit Ekel, mit Schmerz, mit irgendetwas, was kein Mensch will.
Ja.
Hatten Sie Phasen in Ihrem Leben, wo Sie so gedacht oder gefühlt haben?
Ja, total. Gerade als ich noch nicht wusste, dass ich asexuell bin. Als ich noch versucht habe, nach außen zu kommunizieren, was eigentlich mit mir los ist und ich konnte es nicht. Da habe ich dann nur schwarz getragen. Ich konnte keinen Menschen umarmen, der irgendwie, von dem ich wusste, dass er mal Sex hatte oder mal Sex haben würde und so. Ich fand Sex tatsächlich extrem abstoßend, habe bei Sex-Szenen immer im Fernsehen weggestellt und so weiter. Und das war aber tatsächlich nur, weil ich nicht sagen konnte, was mit mir war.
Mhm.
Seitdem ich sage, okay, ich bin asexuell, out and proud asexual und wie gestalte ich jetzt mein Leben, brauche ich nicht mehr diese ganzen strengen Grenzen um mich herum und kann auch gerne mal drüber hinweg gucken.
Haben Sie den Männern, mit denen Sie dann Beziehungen hatten, einen Freifahrschein fürs Fremdgehen ausgestellt?
Nee, viele Asexuelle tun das, zumal das dann kein Fremdgehen ist, wenn man die Beziehung öffnet und sagt, okay, Sex ist woanders. Ich könnte das tatsächlich nicht. Also das habe ich auch von vornherein immer gesagt. Wir müssen irgendwie oder wir werden irgendwie Wege finden, die funktionieren. Oder es geht halt nicht, das ist auch okay. Aber Sex mit anderen würde ich mich immer ungenügend fühlen.
Wie oft sind Sie auf Männer getroffen, die dann, als sie erfahren haben, was mit ihnen los ist, gesagt haben, wir finden, du bist eine tolle Frau und sehr attraktiv, aber darauf lassen wir uns nicht ein.
Seitdem ich wieder date, ein paar Mal tatsächlich. Die scheinen dann offensichtlich nicht in meinem Dating-Profil gelesen zu haben, dass ich asexuell bin und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass das für viele Männer nichts ist, kann ich mir vorstellen. Aber die, mit denen es funktioniert, umso besser.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Eros Ramazzotti und vor allem mit Kathi Radloff.
Dass ich mit dem mal in einem Atemzug genannt werden würde.
Ein großes Kompliment.
Auf jeden Fall.
Wobei ich gerade gehört habe, dass es eine Trennung gegeben hat bei Eros Ramazzotti.
Oh nein, was ist denn passiert?
Das weiß ich nicht, aber nach 10 Jahren eine Trennung und beide haben wohl gesagt, es war gleichwohl eine schöne Zeit.
Okay.
Haben Sie das nach Ihren Trennungen auch immer sagen können, es war eine schöne Zeit?
Meistens war ich unglaublich traurig und habe erstmal monatelang geheult.
Okay.
Ja, beim Nachhinein denke ich, jede Beziehung davon, also verstehe ich, dass ich die eingegangen bin. Jede Beziehung von denen war wirklich, wirklich gut.
Haben Sie dann am Ende einer Beziehung manchmal auch das Gefühl gehabt, es liegt doch an mir Weil wenn diese Geschichte mit der Sexualität anders wäre, dann wäre es auch anders gelaufen.
Nee. Ich hatte wirklich das Gefühl, bei jeder von den Beziehungen, wir haben wirklich Wege gefunden, die funktionieren. Zumal mir dann auch die Männer immer gesagt haben, das war die beste sexuelle Beziehung, die ich je hatte. Und ich dachte, es geht doch gar nicht mit asexuell und so. Und auch im Nachhinein immer wieder gesagt haben, es war wirklich, sexuell war es wirklich sehr gut. Und weil es immer Gründe gab, warum die Beziehungen auseinandergegangen sind, die wirklich verständlich sind. Also bei der letzten zum Beispiel habe ich mich einfach in einen anderen Mann verliebt. So was passiert. Das passiert jedem.
Und wie hat Ihr Partner reagiert?
Also er, auch wenn nichts draus geworden ist und so weiter, hat er es nicht akzeptieren können und deshalb haben wir uns getrennt.
Sexualität ist das eine. Es gibt andere Faktoren, die in einer Beziehung eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle spielen. Was steht da für Sie an allererster Stelle?
Bei Beziehung?
Verlässlichkeit?
Ja, eine gewisse Fürsorge auf jeden Fall. Ich kümmere mich wahnsinnig gerne um Menschen, aber werde auch gerne versorgt. Ich mag es, glaube ich, wenn der Partner so kompromissfähig ist, also wenn man mit ihm über alles reden kann und für alles irgendwie originelle Wege finden kann. Also sei es, meine letzte Beziehung lebt in Wien und ich lebte in Berlin, dass wir da irgendwie einen Weg finden, dass das funktioniert und das hat gut funktioniert und sowas eben in die Richtung, dass er irgendwie originell denkt. Ansonsten Verlässlichkeit auf jeden Fall, auch Ehrlichkeit sehr wichtig und Humor. Humor ist mir wichtig.
Geistiger Austausch auch
auf
wichtig.
Jeden Fall.
Ja. Und diese anderen Geschichten, die ja dann eher bei der Körperlichkeit verortet wird, also sich verlieben, Vertrautheit, Körperlichkeit, miteinander schmusen.
Ja.
Welchen Stellenwert hat das für Sie?
Großen Stellenwert, vor allen Dingen, weil es auch wahnsinnig wichtig ist, wenn man zum Beispiel keinen Sex hat, dass der andere Körperlichkeit nicht zu kurz kommt. Ich kenne viele Paare, teilweise 50 Jahre verheiratet, 70 Jahre halt alt schon, da meinte dann der asexuelle Partner, ich muss ihn völlig auf Distanz halten. Ich muss mir einen Haufen Hunde ins Bett holen, damit er nicht mehr reinkommt. Ich muss irgendwie, darf nicht mehr duschen oder sowas, damit keine Körperlichkeit mehr passiert. Denn aus Körperlichkeit passiert automatisch Sex. Und ich glaube, Partner leiden sogar noch größer unter fehlender Körperlichkeit als unter fehlendem Sex, glaube ich. Und das sollte auf jeden Fall niemals passieren. Körperlichkeit ist sehr wichtig.
Sind das auch die Erfahrungen, die Sie von anderen gespiegelt bekommen, weil dieses Internetforum, das Sie vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hat, genau für solche Menschen letztlich ja auch gemacht worden ist?
Ja, auf jeden Fall gibt es viele solcher Geschichten. Allerdings merke ich auch, dass es eine große Vielfalt von Asexuellen gibt. Es gibt durchaus Asexuelle, die sagen, nee, noch nicht mal eine Umarmung finde ich akzeptabel. Und andere Asexuelle, die sagen, ach, ein Striptease von meinem Freund ist überhaupt kein Problem. Also da gibt es ganz, ganz viele Spielarten, also ganz viele Versionen von Asexualität und jede ist sehr legitim.
Frau Radloff, gibt es eigentlich asexuelle Tiere?
Es würde mich nicht wundern, wenn nicht. Es gibt tatsächlich Studien darüber, dass man bei Widdern und bei Ratten herausgefunden hat, dass es Asexuelle gibt.
Okay, aber wie können die in so einem Naturverbund überleben, wo es ja immer um die Fortpflanzung geht?
Naja, es gibt ja auch schwule Tiere und da fragt man ja auch nicht, wie pflanzen die sich denn bloß
schwule
fort?
Schwule Tiere?
Auf jeden Fall gibt es schwule Tiere und das ist schon seit Jahrzehnten bekannt.
Okay, ging irgendwie an mir vorbei. Haben Sie ein Beispiel für ein schwules Tier?
Man hat das bei verschiedenen Affen zum Beispiel, Bonobos. Die haben zum Beispiel nicht nur homosexuellen Sex, sondern die haben auch Oralverkehr, die haben alle möglichen Arten von sexuellen Spielarten und so weiter. Und eigentlich gibt es durch die Rassen hinweg überall Schwule.
Ja.
Und bei Asexuellen hat man es halt erst bei diesen beiden Tierarten herausgefunden.
Ja. Wir wollten eigentlich reden über die Sexualisierung oder das Abbild von Sexualität in unserer Gesellschaft. Mhm. Wie zeigt sich dieses Bild für jemanden, der ein Stück weit von außen da drauf gucken kann?
Bei den Asexuellen wieder unterschiedlich. Ich persönlich empfinde gar keine so große Übersexualisierung. Ich nehme die gar nicht wahr. Ich glaube, ich habe gar keinen Wahrnehmungssinn oder sowas, sodass ich sehe, das ist zu viel oder zu wenig oder so. Sexuelle Witze zum Beispiel, verstehe ich nicht. Die Pointe muss man mir erst dreimal erklären, bevor ich sie verstanden habe.
Okay.
Sex in Werbung oder sowas sehe ich einfach nicht und so weiter. Und deswegen kriege ich auch keine Übersexualisierung so mit. Nehmen andere Asexuelle tatsächlich anders wahr. Die sagen, es ist einfach zu viel. Wobei,
hängt das damit, wenn ich fragen darf, hängt das damit zusammen, dass Sexualität auch in ihrer Wahrnehmung etwas ist wie Nudeln kochen oder Zähne putzen, etwas vollkommen Belangloses?
Ja, völlig. Ich meine, es gibt ja Studien darüber, dass jemand, der Durst hat und durch die Stadt geht, die ganze Zeit nur Getränkemärkte sieht. Oder jemand, der Hunger hat, durch die Stadt geht, immer nur Imbissbuden sieht. Ich habe keine Lust auf Sex. Also ich habe weder Durst noch Hunger auf Sex und deshalb sehe ich einfach keinen Sex.
Sie sind Lehrerin, Sie arbeiten an einer Berufsschule in Berlin. Und Sie haben auch mit Jugendlichen zu tun, wo Sie das Thema Sexualität dann in bestimmten Unterrichtsstunden oder Workshops ansprechen. Mhm. In welcher Form tun Sie das?
Also wir bieten, oder ich biete Workshops an unserer Schule für absolut jede Klasse, inklusive halt auch der Migrationsklassen. Also die, die gerade nach Deutschland gekommen sind, unbegleitete Jugendliche teilweise, die das erste Mal bei uns in die Schule gehen und dort Deutsch lernen. Und da erzähle ich dann eben zu schwul-lesbischen Lebensweisen oder wie spreche ich Mädchen an oder so. Ja. Das kommt auf großen Anklang.
Das sind aber Jugendliche, die, also nehmen wir mal das Beispiel aus dem Irak, aus Afghanistan.
Syrien kommen, meistens.
Die ja zum Teil auch mit einem gänzlich anderen Frauenbild groß geworden sind.
Ja, richtig. Allerdings heißt es nicht, dass sie dann diese Restriktionen in dem System auch tatsächlich gut fanden. Viele von denen sind sehr, also die meisten von denen sind tatsächlich sehr offen und finden das total spannend und vor allen Dingen auch total unterstützenswert, dass man hier leben kann, wie man möchte und dass sie halt lernen, wie Frauen oder wie Homosexuelle und so weiter hier in diesem Land leben.
Ja, wobei Homosexualität in manchen islamischen Ländern mit dem Tode bedroht ist.
Genau, aber das heißt ja nicht, dass jeder von denen das auch gut findet.
Ja, haben Sie das Gefühl, dass wenn Sie mit diesen Jugendlichen dann auch hinterher reden, dass da was angekommen ist und was hängen geblieben ist, was möglicherweise auch ein verändertes Verhalten für Sie in Zukunft in Deutschland bedeutet?
Absolut. Vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, dass ich teilweise offene Türen einrenne. Also, dass man da sozusagen schon jemanden etwas sagt, das schon ziemlich klar ist, weil er selbst eben sich freut, dass es hier anders ist.
Kathi Radloff ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, zum einen Berufsschullehrerin aus Berlin, zum anderen die Frau, die vor Jahren ein Internetforum gegründet hat für asexuelle Menschen. Wie viele machen da mit?
Im Moment sollen es wohl so zwischen 15.000, also ungefähr 15.000 bis 17.000 sein oder sowas,
so
die sich
viele?
Angemeldet haben. Das heißt nicht, dass sie auch tatsächlich alle aktiv sind.
Wie viele von denen haben Sie persönlich kennengelernt?
Persönlich tatsächlich nicht so viele. Es gibt Stammtische in so ziemlich allen größeren Städten, wo sich auch Asexuelle treffen können.
Internet-Stammtische oder richtige Stammtische?
Richtige Stammtische. Okay. Also das Internet ist nur so die Plattform, von der aus sich verschiedene Initiativen gründen. Ja. Zum Beispiel hat sich auch daraus der Verein Aktivista gegründet, der es speziell für die Sichtbarmachung von Asexualität ist. Und die machen dann auch auf dem Christopher Street Day, die machen Vorträge in Universitäten, die machen ganz, ganz viele Aktivitäten. Und das ist alles dann außerhalb des Internets.
Asexualität mehr Frauen als Männer, Jüngere häufiger als Ältere? Oder wie verteilt sich das Ihrer Beobachtung nach?
Meiner Beobachtung nach würde ich sagen, so etwa 2/3 Frauen, 1/3 Männer. Mhm. Wobei ich glaube, dass es sehr noch verhältnismäßig schwierig ist, für einen Mann zu sagen, ich bin asexuell. Weil es mir so vorkommt, als wenn Sexualität und männliche Identität oder überhaupt Identität wahnsinnig eng miteinander verbunden sind.
Bei Männern bedeutet Asexualität gleich Impotenz.
Du bist nichts. Genau.
Und bei Frauen
bedeutet es, du bist frigide. Frauen haben schon eine ganz lange Pathologisierung von sexueller Unlust hinter sich. Es gibt ja auch Flibanserin. Ich war für die sexuelle Unlust der Frau, also gegen die sexuelle Unlust der Frau und nicht des Mannes und so. Also bei uns ist es so eher Pathologisierung und beim Mann ist es tatsächlich Identität, habe ich das Gefühl. Und deshalb kann es sein, dass ich mehr Frauen outen.
Wie ist es eigentlich, wenn Mann oder besser, wenn Frau als asexuelles Wesen ein Kind möchte?
oder auch Mann? Also da gibt es ganz viele Wege. Viele haben der Kinderzeugung zuliebe zum Beispiel Sex, gar kein Problem. Dann gibt es zum Beispiel die Becher-Methode. Super, kennt man auch unter lesbischen Paaren, die ja ganz lange Zeit und ich glaube sogar heute noch von der Bundesärztekammer eben keine Kinderwunschbehandlung kriegen konnten. Und die haben die Becher-Methode halt verwendet. Das heißt Sperma in Becher und zu Hause einfach.
Also da gibt es Möglichkeiten. Ist es für Sie, wenn ich frage, so direkt frage auf ein Thema noch, Kinder?
Also es war für mich ein Thema in der Beziehung, weil mein letzter Freund wollte keine Kinder, ich schon. Und jetzt, wo wir uns getrennt haben, ist es für mich ein bisschen spät. Aber ich bin jetzt im Prozess, ein Pflegekind aufzunehmen. Und das ist für mich, glaube ich, ein Weg, der auch möglich ist.
Das ist auch ein behördlich anerkannter Weg? Oder fürchten Sie, dass die Behörden da sagen, was ist da für eine?
Nee, ich glaube, kommt drauf an, in welchem Stadtbezirk man ist. Und bei meinem Stadtbezirk gibt es viele Kinder, die das brauchen.
Dann würde ich gerne zum Ende der Sendung nochmal diesen einen Punkt festhalten. Jeder hat das Recht, in diesem Land, in dieser freien Gesellschaft so zu leben, wie er möchte, vorausgesetzt, dass er niemandem schadet.
Auf jeden Fall.
Das unterschreiben Sie so?
Das unterschreibe ich mit allem, was ich habe.
Dann kommt die obligatorische Frage, ob Sie denken, dass die Natur es bei Ihnen irgendwann noch mal anders einrichten wird in diesem Leben?
Ach so.
Nicht?
Sie meinen,
überrascht
Sie
das jetzt?
Lesbisch, irgendeinen Fetisch entdecke an mir oder sowas?
Oder ein spätes oder ein neues Interesse?
Haben Sie das da schon mal durchaus, das kann sein. Also ich meine, ich will bloß nicht mehr darauf warten oder sowas eben in der Richtung. Ich meine, Sexualität ist immer was Fließendes. Ein Heterosexueller kann auch plötzlich merken, dass er sich in das gleiche Geschlecht verliebt oder so. Kann mir auch passieren.
Ein schönes Schlusswort. Danke, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Eins gehört.